Respekt, der Podcast vom LSVD.
Hallo wieder beim Respekt-Podcast. Mein Name ist Kerstin Toast und heute geht es um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von LSBTQ-Aktivismus und Feminismus. Und ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen, Ulla, als Geschäftsführung vom Missy Magazine. Ich bin schon lange Fan, das darf ich hier verraten, und jetzt freue ich mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Was ist Missy für Personen, die das noch nie gehört haben?
Das Missy Magazin ist das größte feministische Magazin im deutschsprachigen Raum. Also kaufen kann man uns auf der ganzen Welt, aber in deutscher Sprache. Und wir feiern dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum, Geburtstag. Da freue ich mich sehr drauf. Wir sind ein Magazin für Pop, Politik und Feminismus. Das heißt, wir berichten über Kultur, über politische Themen, über queere Themen, über feministische Themen. Und das eben alles aus einer queer-feministischen Perspektive. Wir erscheinen im Eigenverlag. Das heißt, wir sind unabhängig. Wir sind demzufolge auch klein und ackern auch sehr viel, um dieses Magazin möglich zu machen. Aber eben sind mit viel Herzblut da dran.
Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
In eurer Überschrift Pop, Politik, Feminismus ist jetzt der Feminismus ganz präsent. Wir wollen heute aber ja auch vor allen Dingen über die Gemeinsamkeiten auch mit dem queeren Thema sprechen. Und deshalb würde ich gerne mit so einer Henne-Ei-Frage beginnen. Was war zuerst da? Der Feminismus, der Queer-Aktivismus? Kann man das gar nicht trennen?
Aus meiner Perspektive und auch aus Missy-Perspektive ist die Verbindung von Feminismus und queeren Kämpfen eigentlich ganz klar gegeben und auch sehr, sehr wichtig. Also im Patriarchat sind verschiedene Gruppen von Diskriminierung und Unterdrückung betroffen. Und da kommen sozusagen die Anliegen, die queeren Anliegen und die feministischen Anliegen zusammen. Und das ist ja auch jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten unter dem Schlagwort Queer-Feminismus einerseits natürlich an den Hochschulen theoretisiert, aber eben auch in der Praxis von Gruppen, von queer-feministischen Gruppen ganz, ganz vielfältig umgesetzt wurden. Und das ist auch so ein bisschen die Generation, aus der ich komme. Also ich bin mit Queer-Feminismus groß geworden, habe sozusagen, seitdem ich Baby-Feministin war, waren meine Anliegen auch immer die queeren Anliegen. Das heißt, das Zusammendenken von diesen Kämpfen ist für mich zum Beispiel sehr, sehr normal. Und ich sehe da den großen Unterschied gar nicht. Also ich weiß, dass es sozusagen historisch eine Schwulenbewegung gab und eine Frauenbewegung gab, die bestimmt auch Sachen zusammen gemacht haben, aber auch viele Sachen getrennt gemacht haben. Jetzt in diesen sozusagen komplexen Zeiten, in denen wir leben, in Patriarchat und in Kapitalismus, macht es wenig Sinn, verschiedene gesellschaftliche Kämpfe und soziale Bewegungen auseinander zu dividieren. Also und dann gehören queere Kämpfe zusammen, gehören feministische Kämpfe zusammen, Klimakämpfe gehören da aber genauso dazu.
Wieso braucht es diesen Begriff Queer-Feminismus? Es gibt ja viele Feminismen. Man kann ja gar nicht von dem Feminismus sprechen. Und meistens, wenn Personen von dem einen Feminismus sprechen, dann meinen sie unterschiedliche Dinge damit. Wovon grenzt sich vielleicht auch der Queer-Feminismus ganz klar ab?
Ich würde das vielleicht anders machen. Was schließt Queer-Feminismus ein? Also ich glaube, Queer-Feminismus ist auf jeden Fall ein Versuch, diese verschiedenen Kämpfe zusammenzubringen und auch nicht nur Frauenthemen im Feminismus vertreten zu sehen, sondern dieses Feld zu erweitern und damit eigentlich auch sichtbar zu machen am Ende, wer eigentlich schon immer auch in der feministischen Bewegung am Start gewesen ist. Weil das waren natürlich Frauen, aber das waren auch Lesben und das waren auch Transfrauen und das waren auch Bi-Personen und sicherlich haben auch schwule Menschen an der Seite von Frauen zu feministischen Anliegen gekämpft. Also ich glaube sozusagen, dass wenn wir von Queer-Feminismus sprechen, dass das eigentlich gar nichts Neues ist oder eine Erfindung meiner feministischen Generation oder, sondern dass es eher darum geht, eine bessere Bezeichnung für Dinge zu finden, die eigentlich schon die ganze Zeit passieren. Und auch Leute in der feministischen und dann sage ich eben sozialen Bewegungen auch transparent zu machen, die auch vielleicht schon immer auch ganz vorne mitgekämpft haben für reproduktive Rechte, für My Body, My Choice, für sexuelle Selbstbestimmung etc. pp. Das ist so, ich denke, das ist so eine wichtige Perspektive und ein Queer-Feminismus sollte eben immer intersektional sein, also sollte dann auch sich anderen gesellschaftlichen Anliegen annehmen und sagen, wir kämpfen alle Seite an Seite gegen Rassismus, gegen Transfeindlichkeit, gegen Ableismus, für Klima und so weiter.
Wie würdest du auf diesen Status quo antworten? Oft ist es ja so, dass jetzt auch in der LSBTIQ-Bewegung, aber eben auch im Feminismus es immer heißt, jetzt habt ihr doch schon alles. Ich glaube, nicht mal 2 Wochen ist es her, da wurde ja auch nochmal das Recht auf gleiche Bezahlung von Männern und Frauen bestätigt. Bei LSBTIQ heißt es dann immer, ja, ihr habt doch schon die Ehe für alle. Was wollt ihr denn noch? Wie antwortest du da drauf oder begegnet das in eurer Arbeit euch auch?
Für alle, die heiraten wollen oder auch für Leute, die Kinder haben wollen, etc., ist eine rechtliche Gleichstellung auch wichtig. Aber damit ist es halt überhaupt nicht getan. Weil ich denke, wir alle das unter anderem auf der Straße auch anders erleben. Wir erleben einfach das Gegenteil davon. Genauso, wenn es um Frauenrechte geht oder um die Rechte von Flinter. Gestern war ja der feministische Kampftag, wo ja dann an allen Ecken irgendwie irgendwelche Männer rauskriechen, die sagen, wo ist unser Männerkampftag und wo können wir um unsere Rechte kämpfen. Ist doch eigentlich alles schon richtig super und Frauen sind doch jetzt in Vorständen, etc.
Flinter ist ein Begriff, der sehr oft im Queerfeminismus genutzt wird, für alle Gruppen, die vom Patriarchat laut dem Queerfeminismus diskriminiert werden. Also Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binäre, Trans- und Agender-Personen.
Ich kann dir da gar nicht anders drauf antworten, als dass das für mich die gesellschaftliche Realität einfach komplett ausblendet. Also Frauen, Flinter, queere Personen sind weder gleichberechtigt noch sicher. Wir brauchen ja nur dabei anfangen, dass wahnsinnig viele Femizide immer noch in Deutschland passieren oder dass es letzte Woche wurden Einschüsse am Schwulen Museum in Berlin entdeckt. Also ich meine, diese Liste, wie Frauen, Flinter und queere Personen in Deutschland diskriminiert werden, die ist so lang und ich will das hier auch gar nicht alles reproduzieren. Das heißt, diese Wahrnehmung, dass alles schon erledigt sei und es nichts mehr gibt, wofür wir kämpfen, kann nur von Leuten kommen, die extrem privilegiert sind oder das Patriarchat so verinnerlicht haben, dass sie sich selber nicht merken. Bei Letzteren wäre ich jetzt auch gar nicht so böse, weil wir leben alle im Patriarchat und wir haben auch alle Sexismus verinnerlicht und wir haben auch wir Queers, wir haben Queerfeindlichkeit verinnerlicht. Natürlich, das ist ein System, mit dem wir groß geworden sind und wir müssen alle diesen emanzipatorischen, also diesen befreienden Prozess durchmachen, um uns davon zu befreien. Aber das verlange ich eben von allen Menschen in dieser Gesellschaft, egal wie sie leben und wo sie leben. Dass am Ende geht's ja darum, dass wir alle friedlich und sicher miteinander leben können. Und dafür müssen wir halt alle was tun. Und erledigt ist da echt noch lange nichts. Ich kann da nicht mehr zu sagen.
Sowohl bei der Frauen-Lesben-Bewegung als auch bei der aktuellen feministischen Welle, die man ja als Queer-Feminismus oder die überschneidet sich ja auch deutlich mit dem sogenannten Netzfeminismus, also auf Social Media und so weiter. Wie geht ihr mit diesem Anspruch, um alles perfekt machen zu müssen in der Arbeit? Also du hast ja gerade schon drüber gesprochen, dass auch wir und auch alle, die an Menschenrechten im weitesten Sinne sozusagen arbeiten, egal ob auf politischer Interessensvertretungsebene wie wir oder ihr auf medialer Ebene, wie geht ihr damit um, dass auch beim Feminismus es schon Entwicklungen gab, die eben nicht alle mitgedacht haben?
Das ist ein sehr wichtiger Aspekt von politischen Kämpfen im Allgemeinen, finde ich, den du da ansprichst. Weil natürlich ist total wichtig, dass wir einerseits immer veränderungs- und transformationsoffen sind und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auch eine Fehlerkultur haben. Und das ist schwer im Internet, weil da setzt man irgendwie einen launischen, im schlechtesten Fall beleidigenden Kommentar ab, wenn einem irgendwas nicht passt und dann ist man von der Seite wieder weg. Also Das Internet gibt uns irgendwie einerseits viele tolle Freiheiten, unsere Meinungen zu sagen und Sichtbarkeiten für unsere Communities herzustellen. Gleichzeitig ist es natürlich ein Ort, der jetzt zu so einer guten Diskussionskultur irgendwie auch nicht so viel beiträgt, ne? Aber genau, also wie gehen wir damit um? Wir machen bei Missy, mit Missy Fehler. Wir formulieren Sachen falsch oder Dinge, die wir vor 2-3 Jahren verwendet haben, die würden wir heute so nicht mehr sagen. Wir entwickeln uns immer weiter und solche Entwicklungen sind vielleicht manchmal schmerzhaft, weil man lernen muss, oh mein Gott, so wie ich das bis jetzt gemacht habe, ist das verletzend im schlimmsten Fall für eine bestimmte Personengruppe. Und das meine ich mit, man muss da veränderungs- und transformationsoffen sein. Wichtig ist halt in sozialen Bewegungen nicht auf, wie man es schon immer gemacht hat, zu verharren und gleichzeitig aber eben auch in einem bestimmten Sinne zu sagen, okay, du hast das bis jetzt meinetwegen für mich verletzend und falsch gesagt, aber wenn du Bock hast, das ab jetzt anders zu machen, dann hätte ich vielleicht trotzdem noch Lust, mit dir zusammenzuarbeiten. Wie können wir das zusammen hinbekommen? So, das ist jetzt der feministische Ponyhof. Das ist natürlich weder im Internet noch in Communities immer so. Aber das wäre mein Anspruch und daran muss ich mich auch den ganzen Tag selbst erinnern, weil natürlich auch an Missy als feministisches Medium, also wir werden ja wahnsinnig viel kritisiert für alles Mögliche. Wir sollen am besten alle repräsentieren. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist man immer direkt sehr, 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 sehr enttäuscht von uns. Also wir müssen auch sehr viel mit Enttäuschung umgehen in der Community und daran merke ich aber auch wie wichtig wir sind, weil wir halt eine der wenigen Stimmen sind, die sich auch in der deutschen Medienlandschaft überhaupt die Mühe macht, zu überlegen, wen wollen wir eigentlich zum Beispiel auch sprachlich, aber auch inhaltlich alles in unseren Journalismus inkludieren. Ja, also ich würde immer für Dialogbereitschaft und für Fehlerfreundlichkeit immer dafür plädieren. Gleichzeitig gibt es auch rote Linien. Also zum Beispiel, wenn FrauenrechtlerInnen, FeministInnen transfeindlich werden, dann ist das eine rote Linie. Dann kann man das nochmal kurz diskutieren, wie das gemeint ist. Und wenn man dafür Kapazitäten hat, kann man Bildungsarbeit machen und sagen, hier und da kannst du das gerne auch nochmal lesen. Genau, ich finde, es ist dann auch schon wichtig, wenn zum Beispiel Leuten das Existenzrecht abgesprochen wird innerhalb der Queer Community. Und das Thema liegt bei mir gerade so auf, weil ich bei eben gestern der feministische Kampftag war und ich für Missy das Community Management heute Morgen gemacht habe und halt so viele transfeindliche Kommentare gelöscht habe, einfach den ganzen Morgen lang, wo ich auch immer überlegen muss, was ist hier gerade eine Meinung, ne, journalistisch, demokratisch, was ist eine Meinung? Und was ist verletzend und sagt einfach, es gibt Leute in unserer Community, die sollten irgendwie nicht existieren oder die haben weniger Wert, etc. Also auf jeden Fall miteinander sprechen, auch zwischen verschiedenen Generationen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da findet auch viel zu wenig Austausch statt. Ich habe auch oft das Gefühl, dass bei älteren Generationen es oft so eine Angst gibt, dass das, was dort erkämpft wurde, gar nicht gewertschätzt wird. Aber das kennen wir ja, das ist einfach nur eine Frage von Anerkennung. Es hat gar nichts mit unseren Communities zu tun, ne? Das gibt's überall in der Gesellschaft. Und ich denke, wir und ich als Person, aber auch wir als Medium versuchen, wertschätzend zu sein in Kämpfen, die stattgefunden haben, teilweise bevor wir geboren wurden, ja, haben Leute Sachen ermöglicht, von denen wir jetzt profitieren. Und gleichzeitig müssen wir sagen, ja, Leute, aber das ist der Diskursstatus, so wollen wir diskutieren, das sind die Worte, die wir verwenden wollen, das ist der Status quo von den Worten, die nicht verletzend sind innerhalb einer queeren Community. Und da muss ich sozusagen vielleicht auch von dir als alten Elite-Aktivisten verlangen, dass du das jetzt mal übst. Da muss so eine Gleichzeitigkeit da also hergestellt werden.
Keine News vom LSVD mehr verpassen. Jetzt im kostenlosen Newsletter eintragen. lsvd.de oder folgt uns bei Instagram unter lsvd-bundesverband.
Ja, und vor allen Dingen auch dieses Anerkennen, was du gerade angesprochen hast, von dem, was schon geleistet wurde. Und das aber es eben darum geht, weiterzumachen und weiter zu denken und Menschenrechte auch nicht gegeneinander auszuspielen. Und zu sagen, vor allen Dingen beim Thema Transfeindlichkeit geht es ja auch wirklich oft um dieses komplette Unsichtbarmachen und auch nicht mal anerkennen, dass es Transpersonen, nicht-binäre Personen gibt. Vielleicht könntest du da nochmal über diesen Punkt Unsichtbarkeit sprechen, Unsichtbarkeit, Sichtbarkeit und insbesondere auf eure Arbeit bezogen das Thema Sprache.
Also in Bezug auf unsere Arbeit ist es so, dass wir natürlich ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven Raum geben. Das heißt, wir sprechen nicht über Transleute, sondern viele von unseren AutorInnen sowie viele von unseren LeserInnen sind eben trans. Wichtig ist ja auch zu sagen, es gibt nicht die eine Transperspektive. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Deshalb ist auch hier so eine Vielstimmigkeit zum Beispiel für uns als Magazin auch total wichtig. Also da auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu sprechen. Perspektive von einer weißen Transfrau ist sicherlich nicht die gleiche wie von einer schwarzen Transfrau und sicherlich nicht von einer Transfrau, die sich alleinerziehend um ein Kind kümmert. Und das meine ich auch mit diesen intersektionalen Kämpfen. Also eine weiße Transfrau, die sich alleinerziehend um ein Kind kümmert, hat vielleicht mehr gemeinsam mit meiner kleinen 21-jährigen Schwester, die in Ostsachsen lebt und auch alleinerziehende Mutter ist. Die haben sich bestimmt teilweise viel mehr zu sagen und viel mehr in ihren Kämpfen gemeinsam als wiederum andere. Also das finde ich total wichtig in unserem Feminismus, dass wir diese ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Kämpfe anerkennen und sichtbar machen und nicht sagen, der eine Kampf, der hat hier 10 Punkte und ist 10-mal schlimm und der andere Kampf, der hat 5 Punkte und kriegt vielleicht noch -3 Punkte deswegen und deswegen. Alle sozialen Kämpfe sind in der sozialen Bewegung gleich wichtig. Was aber eine Rolle spielt, sind natürlich Privilegien. Also wenn wir sagen, ich bin weiß oder eine Person ist cis oder eine Person ist hetero, eine Person hat Geld, hat in Berlin eine Eigentumswohnung, wie auch immer, dann macht es die Person zu keiner schlechten Person. Diese Person ist eine lovely Person im Zweifelsfall. Aber wichtig ist, dass wir uns klar machen, aus welcher Perspektive sprechen wir. Und dann können wir richtig, richtig gut miteinander reden. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, das führt eben zu Konflikten, dass manche Leute in der queeren Bewegung sowie auch im Feminismus und natürlich in der Gesellschaft nicht bereit sind, ihre eigene Positionierung zu reflektieren. Das ist eigentlich das einzige Problem. Die Forderung finde ich an sich gar nicht so kompliziert. Also man erfährt ja auch mehr über sich selbst. Aber es ist eben manchmal für Menschen, die in der Gesellschaft marginalisiert werden, zum Beispiel Frauen oder Schwule, die ja wirklich Diskriminierung erfahren, für die ist es manchmal schwer zu sagen, ja, ich bin halt nicht nur Opfer, sondern ich habe auch Macht und im Zweifelsfall missbrauche ich die auch. Absichtlich, unabsichtlich, wie auch immer. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist komplex geworden. Das ist einfach komplex geworden, weil sehr viel mehr verschiedene gesellschaftliche Stimmen laut geworden sind und Forderungen gestellt haben. Und ich denke, man kann das positiv sehen. Also man kann sagen, die Bewegungen aus den 60ern, 70ern, 80ern, die haben das jetzt ermöglicht, dass wir diese Vielfalt haben. Also es baut darauf auf, was diese Leute, was die Schwulenbewegung, die Frauenbewegung damals gemacht haben, hat ermöglicht, dass wir jetzt so differenziert an Gesellschaft rangehen können, wie Gesellschaft eben ist. Und das ist eben dann die Frage von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Natürlich müssen wir das in unseren Politiken, in unseren Magazinen, in unseren, wie ihr das macht, Lobbyarbeiten, müssen wir versuchen, das sichtbar zu machen. Selbst wenn das anstrengend ist, selbst wenn das knirscht, selbst wenn sich da manchmal Bedürfnisse gegenüberstehen, selbst wenn Verhältnisse ambivalent sind, wir dürfen davor keine Angst haben oder uns einschüchtern lassen oder sagen, das ist ja nur was für Leute, die studiert haben. Das stimmt nicht. Gesellschaft ist für alle komplex. Und ich glaube, das ist gerade so die Zeit, in der wir leben, dass wir versuchen, für diese Komplexität Worte zu finden. Worte und Bilder, ne? Das ist dann sozusagen sichtbar machen und Repräsentation.
Vielen Dank für das schöne Bild und das Zusammenfassen. Mich würde noch interessieren, gerade wenn man diese historische Perspektive betrachtet, dann ist ja gerade viel in der Frauen-Lesben-Bewegung mit Grassroots-Organisationen, Do-it-yourself, also was diese Anbindung und diese Vielfalt an Perspektiven, die du gerade schon angesprochen hast, und wie ihr mit dieser Do-it-yourself-Mentalität und gleichzeitig schon diesem Etablierten und diesem wir haben schon viel erreicht, umgeht.
Also diese Verankerung sozusagen in Grassroot-Bewegungen oder in sozialen Bewegungen, in Community, würde ich irgendwie sagen. Das ist total wichtig als Magazin, das nicht zu verlieren. Also ich sehe uns zum Beispiel gar nicht so als Teil des Mainstreams. Ich sehe uns schon als Nischenheft, weil wir eben extrem nah an diese ganzen verschiedenen sozialen Bewegungen angeschlossen sind. Durch die Leute, die bei uns arbeiten, aber auch durch die Themen, die wir featuren. Ich glaube, das ist total wichtig für das Missy-Magazin, da immer verbunden zu bleiben. Und ey, ich finde, es muss halt beides geben. Also ich finde sozusagen uns als jetzt so wie Institutionen genauso wichtig, weil wir eben auch in ganz anderen gesellschaftlichen Gefilden ernst genommen werden und sichtbar sind. Ich finde ein Missy-Magazin genauso wichtig wie jede Gruppe, die im sächsischen Hinterland meinetwegen nur für ein Jahr Feminismus macht. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, wir alle zusammen werden sozusagen was erreichen. Da ist nichts wichtiger oder weniger wichtig. Also jeder feministische Lesekreis, jede queere Gruppe, die einen Schutzraum für Transjugendliche herstellt, wie auch immer, alles ist Teil von einem großen Ganzen. Also ich sehe da gar keine Widersprüche oder so.
Bei uns ist diese Community-Anbindung vor allen Dingen dadurch da, dass wir ja nicht nur einen Bundesverband haben, sondern auch noch Landesverbände und die eben auch vor Ort Community-Arbeit machen und Veranstaltungen. Das ganze Wissen und die ganzen Perspektiven, die es da auf individueller und dann eben kleiner organisationeller Ebene gibt, versuchen wir dann eben Gemeinsamkeiten zu finden und die dann eben an die Politik zu kommunizieren.
Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Ich glaube, es gibt so ganz viele unterschiedliche Anliegen. Also genau, einerseits man so reformistisch rangeht und sagt, okay, wir haben jetzt dieses System und wir wollen jetzt sofort Sachen verändern, indem wir so an die Politik herantreten und dies und das machen. Und ich finde es aber auch total in Ordnung zu sagen, das System als solches ist schlecht, es muss abgeschafft werden. Also das sind für mich auch unterschiedliche Ansätze, die parallel laufen müssen. Sonst haben wir eigentlich auch gar keine Chance so als marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft.
Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Ich könnte dir zwar noch viele Fragen stellen, aber vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
Unsere Zusammenarbeit mit Missy ist jetzt an dieser Stelle allerdings noch nicht zu Ende. Ihr erfahrt bald mehr darüber. Verfolgt einfach unsere Webseite, unsere Newsletter und natürlich unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Twitter, Facebook und so weiter.
Sonst noch Aktuelles vom LSVD.
Ich möchte gerne nochmal am Ende zusammenfassen. Wieso beschäftigt sich der LSVD eigentlich mit Feminismus und Sexismus? In unserer Arbeit gegen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans, Inter- und queeren Menschen hat Sexismus eine zentrale Bedeutung. Denn LSBTIQ sind im Alltag, im Berufsleben, aber auch in der gesundheitlichen Versorgung mit besonderen Formen von Sexismus konfrontiert, die Heterosexualität und Cisgeschlechtlichkeit als gesellschaftliche Norm erhalten und Personen marginalisieren sollen, die nicht entsprechend dieser Erwartungen leben. Trans- und nicht-binäre Personen werden häufig nicht richtig angesprochen, auf ihr äußeres Erscheinungsbild reduziert, queere, bisexuelle und lesbische Frauen werden häufig sexualisiert, aber auch in der gynäkologischen Versorgung diskriminiert. Queere, bisexuelle und schwule Männer kämpfen gegen Rollenklischees und auch die als Abwertung gemeinte Bezeichnung als weiblich sind aber auch Zielscheibe von sexualisierter Gewalt. Intergeschlechtliche Personen werden häufig vollkommen unsichtbar gemacht. Um Sexismus im Alltag, struktureller Ungleichheit und sexualisierter Gewalt gemeinsam entschieden entgegenzutreten, müssen wir also auch immer sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mitdenken. Deshalb engagiert sich der LSVD auch in verschiedenen Bündnissen gegen Sexismus und gegen Antifeminismus. Beispielsweise ist Alva Träbert vom Bundesvorstand Teil des Beirats der neuen Meldestelle gegen Antifeminismus. Dieses angesiedelt bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Meldestelle nimmt die Erfahrungen von denjenigen in den Blick, die von antifeministischen Angriffen betroffen sind. Dazu zählen Angriffe gegen Frauen, aber eben genauso gegen Trans-, Nicht-Binäre und Interpersonen. Der Gedanke dabei ist, Je mehr Vorfälle dokumentiert werden, desto konkreter und differenzierter kann die gesellschaftliche Realität abgebildet und dann auch Veränderungen angestoßen und diese eingefordert werden. Antifeminismus ist immer auch relevant für antidemokratische und menschenfeindliche Bestrebungen. Diese Verbindung fasste Rechtswissenschaftlerin Dr. Anna-Katharina Mangold bei der Veranstaltung »Gedenken bedeutet Handeln« folgendermaßen zusammen.
Die Zuweisung von rigiden Rollen an Männer und Frauen ist ein Kennzeichen rechtsextremer und faschistischer Ideologien. Es überrascht nicht, dass rechtsextreme Autokratien, wie etwa in Russland, sich auch heute gerade gegen queere Menschen richten und versuchen, Frauen und Männer in traditionelle Geschlechterrollen zurückzudrängen.
Mehr über die Gedenkstunde im Bundestag für LSBTIQ-Opfer des Nationalsozialismus, aber auch Rechte für queere Geflüchtete und viele weitere Themen und Aspekte unserer Arbeit erfährst du, wenn du den Respekt-Podcast abonnierst und auch in die alten Folgen reinhörst. Alle Infos zur Meldestelle gegen Antifeminismus, aber auch zum Missy Magazine findest du in den Shownotes. Wir freuen uns unter podcast@lsvd.de über konstruktives Feedback, Themenwünsche und sagen bis zum nächsten Mal.
Das war Respekt, der Podcast vom LSVD. Mehr vom Lesben- und Schwulenverband im Netz. lsvd.de